Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Wir starten mit einem kleinen Ausflug in 90er Jahre Bürosatire.
I don't understand. Every day I water this silk tree, but it hasn't grown an inch.
It's not a tree that grows silk. It's made out of silk.
Probably needs more light.
Yeah, try that.
Ja, sich wundern, warum die künstliche Pflanze im Büro trotz Gießen nicht wachsen will. Das ist der Bürohumor von Dilbert. Ende der 90er, einer der erfolgreichsten Comicstrips der Welt, wurde in über 2000 Zeitungen weltweit abgedruckt. Der Macher von Dilbert, Scott Adams, der ist jetzt gestorben. Und was diese Figur, diesen Büroangestellten Dilbert so beliebt gemacht hat, wie das heute wirkt und wie das kam, dass Scott Adams sich in den letzten Jahren rassistisch geäußert hat, das schauen wir uns hier gleich genauer an. Bei uns im Kompressor. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Erinnern Sie sich an die Comicfigur Dilbert, dieser blassgelbe Büroangestellte ohne Mund? Der war eine Zeit lang ikonisch, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Da hat Dilbert den Büroalltag von einer ganzen Generation auf den Punkt gebracht. Und die Dilbert Comicstrips, die kamen an, die wurden in über 2000 Zeitungen in 65 Ländern abgedruckt. Der Macher von Dilbert, Scott Adams, der ist zum Millionär geworden, zum Comicstar geworden, bis Scott Adams sich dann vor wenigen Jahren sehr abfällig über Schwarze geäußert hat und die meisten Zeitungen seine Strips dann nicht mehr weiter gedruckt haben. Jetzt ist Scott Adams gestorben im Alter von 68 Jahren und über den großen Erfolg seiner Figur Dilbert und den Wandel von Scott Adams spreche ich jetzt mit dem Comicjournalisten und FAZ-Redakteur Andreas Platthaus. Hallo Herr Platthaus.
Hallo Herr Majo.
Dilbert war ja vor 20 Jahren mal Teil der FAZ-Buchreihe Klassiker der Comicliteratur. Da war Dilbert einer von 20 Klassikern neben Mickey Mouse oder den Peanuts, also so ganz, ganz großen. Hat Dilbert tatsächlich diese Strahlkraft?
Damals hatte er sie und das war eine Zeit, wir reden tatsächlich von vor 20 Jahren, 2005, da hatte Dilbert, wie Sie eben in der Anmoderation vollkommen zu Recht sagten, wirklich das Gefühl einer bestimmten Angestelltengeneration auf den Punkt gebracht und damit einen Erfolg, den es vor ihm nur ganz wenige Comiczeichner überhaupt geschafft hatten. Peanuts wäre ein Beispiel, man könnte gleichzeitig auch auf die Simpsons schauen, die sind witzigerweise im selben Jahr losgegangen wie Dilbert 1989 und hatten ja auch diese gelben Figuren, diese sehr vereinfachten Körper- und Gesichtsformen und sowas. Scott Adams hat es einfach geschafft, damals genau den Zeitgeist zu treffen, sowohl mit der Gestaltung wie inhaltlich.
Wie kann man das heute beschreiben? Was war das für eine Art von Humor? Was für ein Blick auf die Welt wird da vermittelt in Dilbert?
Es war ein relativ bösartiger Blick auf die Bürowelt, muss man jetzt fairerweise sagen. Das Tolle an Dilbert ist, dass er ganz eng in seinem inhaltlichen Korsett geblieben ist. Und ihn hat interessiert, Scott Adams, wie man das Angestellten-Dasein der Gegenwart auf den Punkt bringt und vor allem natürlich auch kritisieren kann. Wir sprechen da ja über einen Bereich, wo die Computer Einzug hielten in die Büros, wo mehr und mehr die ganzen organisatorischen Fragen wichtiger wurden, als das manchmal wirkliche Arbeiten. Das heißt, immer mehr Konferenzen, immer mehr Meetings, immer mehr auch Entpersonalisierung von Kontakten durch die Computer. Und Dilbert ist so ein Angestellter, der darunter entsetzlich leidet und der darüber wunderbar zynische Bemerkungen macht. Und damit traf er natürlich genau den Geist der Leute, die das erlebten an ihren Arbeitsplätzen.
Und Scott Adams hat es ja selbst beobachtet, ne? War ja lange Zeit selbst auch Büroangestellter in einer großen Firma in den USA. Wie kam es denn, dass er dann so ein erfolgreicher Comiczeichner geworden ist?
In gewisser Weise ein erstaunliches Phänomen. Er hat diese Figur Dilbert mehreren Zeitungen angeboten und es hat relativ lange gedauert, bis wirklich eine Zeitung zuschnappte. Aber als es dann eine gewagt hatte, hat er sehr schnell einen Vertrieb gefunden, der dann andere Zeitungen damit belieferte. Und Sie erwähnten es ja bereits, am Ende waren es an die 2000 Zeitungen in der ganzen Welt, die diesen Strip gedruckt haben. Woran man einfach sieht, dass da keine spezifisch amerikanische Perspektive eine Rolle gespielt hat, sondern wirklich diese persönliche Situation der Titelfigur. Und wie der auf diese Idee gekommen ist, das ist mir immer noch vollkommen unklar. Es gibt in Scott Adams' Leben vor Dilbert sehr wenig Anzeichen dafür, dass er sich jemals groß für Comics interessiert hätte. Ich wette, als Amerikaner hat er sie gelesen, aber der hat angeblich wirklich während der ihn ständig langweilenden Konferenzen, die er hatte, angefangen, an dieser Figur zu arbeiten. Na gut, wenn Konferenzen solche Folgen haben, dann wünscht man sich vielleicht doch noch ein paar mehr.
Und interessant finde ich auch, dass er dann, als seine Comics schon sehr beliebt waren, trotzdem noch jahrelang weiter in diesem Büro gearbeitet hat. Vor 3 Jahren, da gab es dann einen Wandel. Da haben sich dann sehr viele Zeitungen dafür entschieden, diese Strips abzusetzen, diese Dilbert-Strips, weil Scott Adams sich rassistisch geäußert hat. Von Donald Trump wurde er jetzt auch nochmal nach seinem Tod gewürdigt in einem Post als großen Influencer. Influencer und als fantastischen Kerl. Was war denn da vorgefallen? Was war das für eine Wandlung, die Scott Adams da plötzlich gemacht hat?
Scott Adams hat, wie es wahrscheinlich in jeder Comicserie passiert, ein bisschen an seinem Personal gearbeitet. Das heißt, es wurden mal neue Figuren eingeführt, es gab mal irgendwelche leichten Wandlungen. Wie gesagt, aus dem Büro ist diese Serie eigentlich nie weggegangen. Und da wurde 2022 ein neuer Mitarbeiter eingestellt, ein farbiger Mitarbeiter. Und über diesen schwarzen Kollegen von Dilbert merkte man sehr schnell als Leser, dass da so ziemlich alles schief ging. Also was der auch anpackte, das ging schief. Und das wurde dann nicht mit irgendeiner humoristischen Note dem Publikum erklärt, sondern damit, dass dieser Mitarbeiter angestellt worden sei, weil das Unternehmen, bei dem Dilbert arbeiten, eben auf Diversität Wert legt. Und man habe dann, so war es ganz klar aus dem Strip herauszulesen, wegen dieser Diversitätsbevorzugung eine völlige Niete eingestellt. Und dass das natürlich nicht gerade gut ankam, ist ziemlich klar. Dass das wiederum andererseits bei Donald Trump gut ankommt, ist absolut ersichtlich, denn dem ist ja Diversität auch ein Dorn im Auge.
Ja, und Scott Adams hat sich ja auch richtig handfest rassistisch geäußert und zum Beispiel gesagt, dass sich Weiße von Schwarzen fernhalten sollen. Das hat er vor 3 Jahren gesagt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf diese Hochzeit von Dilbert, die ersten sind ja schon 1989 erschienen, Sie haben es gesagt. Wie schauen sich diese Gilbert-Strips heute an? Weil so andere Bürosatiren wie The Office oder Stromberg, die wirken ja auch schnell etwas veraltet. Wie ist das mit Dilbert?
Mir scheint es ähnlich zu sein. Ich habe gestern Abend, als mich die Nachricht erreichte, natürlich nochmal den Band unserer Comicbibliothek hervorgezogen und da so ein bisschen durchgelesen. Und gut, man muss jetzt mit 20 Jahren Abstand sagen, ich hätte vielleicht die ganz neuen Folgen mir ansehen sollen. Aber die waren ja gar nicht mehr so simpel zu sehen, weil es eben nicht mehr so viel abgedruckt wurde. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt doch trotz der Konsequenz, alles in diesem engen Rahmen zu halten, sich dieses Prinzip ein bisschen totgelaufen hatte. Was vielleicht nach mehr als 30 Jahren Zeit, fast 40 Jahren Zeit, auch kaum anders zu machen war. Und in der Tat, es war einfach diese verblüffende Wandlung der Arbeitswelt, die Dilbert begleitet hat. Und wir können jetzt darüber reden, dass KI wieder einen ähnlichen Wandel bringen wird. Nur das spielte bei Dilbert noch keine Rolle. Das wäre aber vielleicht eine Option gewesen, wie man damit wieder interessant aus dem Büroalltag hätte erzählen können. Das wird Scott Adams nicht mehr machen können.
Das sagt der Comicjournalist und FAZ-Redakteur Andreas Plathaus über den Comiczeichner und Erfinder von Dilbert, Scott Adams, der jetzt im Alter von 68 Jahren gestorben ist. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Plathaus.
Danke Ihnen sehr, Herr Mayo.
Alles, was gebaut ist um uns herum, kann so gebaut werden, dass es Menschen involviert, dass es Gemeinschaft stiftet, dass es zu mehr Teilhabe führt. Man könnte vielleicht auch kurz sagen, alles, was gebaut wird, kann Demokratie fördern. Aber wie genau geht das? Eine Ausstellung und ein Buch von dem Berliner Architekturforum EDES untersucht genau das. Da werden Architekturprojekte, Raumplanungsprojekte aus ganz Europa vorgestellt, die zu einer gemeinschaftlicheren Gesellschaft beitragen. Und was das für Projekte sind und welches Potenzial die Architektur da tatsächlich haben kann, das bespreche ich jetzt mit einer der Partnerinnen des Architekturforums EDES, mit Dunja Buschi. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Sie untersuchen, wie Architektur Demokratie stärken kann. Wieso eignet sich Architektur gerade so gut dazu, Demokratie zu fördern?
Unser ganzes Leben findet ja im gebauten Raum statt, im Innenraum oder im Außenraum. Und wie diese Räume gestaltet und geplant sind, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, ob wir gesund sind, wie gut unser Leben ist. Das merkt man gerade im Bauen, am Arbeitsplatz, in der Schule, aber auch im öffentlichen Raum. Und als Kulturplattform für Architektur und Raum beschäftigen wir uns seit vielen, vielen Jahren bei EDES genau mit diesen Fragen, was kann Architektur für die Gesellschaft tun und wie sieht das konkret aus? Mhm. Und ein Thema, was uns natürlich alle gerade umtreibt, ist die Krise der Demokratie. Und wir sind bei der Planung von der Ausstellung von 2 Grundideen ausgegangen. Zum einen, dass die Demokratie Räume braucht, Räume, in denen wir uns begegnen können, in denen wir uns austauschen können, diskutieren können. Und zum anderen Prozesse, in denen wir lernen, Kompromisse zu finden, andere Meinungen auszuhalten und gemeinsam zu Lösungen zu finden. Mhm. Wir finden, dass Beteiligungsverfahren in Planungsprojekten ein besonders großes Potenzial dafür haben, weil im Gegensatz zu vielen politischen Themen, Wirtschaftspolitik oder Außenpolitik, sind wir bei der gebauten Umwelt alle ExpertInnen des Alltags, weil wir leben in der gebauten Umwelt. Das heißt, wie soll der Park aussehen? Wie soll das Quartier gestaltet werden? Wo soll der Fahrradweg lang gehen? Das sind alles Fragen, wo wir fundierte Meinungen zu haben und beitragen können.
Wo alle quasi mit involviert werden. Ja. Das klingt total nachvollziehbar, wenn Sie das so theoretisch beschreiben. Wir können uns ja mal anschauen, wie das in der Praxis aussieht. Sie haben ja in dem Katalog, also die Ausstellung habe ich nicht gesehen, aber ich habe den Katalog gelesen, ganz viele Projekte, die Sie da vorstellen. Projekte, die eben solche gemeinschaftlichen Räume schaffen. Zum Beispiel Operation Himmelblick in Berlin. Da werden Dächer in Berlin öffentlich zugänglich gemacht oder ein Projekt, fand ich auch spannend, in so einem alten Dorf in Bayern, wo ein ganz neuer Dorfkern entsteht. Was genau verbindet diese Projekte? Worum geht es Ihnen da konkret?
Also zum einen haben wir uns echt total gefreut, dass wir so eine große geografische Bandbreite haben. Wir haben nicht nur die Projekte aus Berlin und Deutschland, sondern aus ganz Europa, Bulgarien, Griechenland, Italien, England, Frankreich. Und das sind zum einen konkrete Gebäude tatsächlich, Wohnräume, dieses Gemeindezentrum in Bayern, was Sie angesprochen haben, wo quasi verbindende Elemente im Stadtkern implementiert worden sind, damit die Menschen sich mehr begegnen können, dass die Bibliothek besser zugänglich ist, dass verschiedene Generationen sich treffen können. Und bei Operation Himmelblick ging es darum, dass ungenutzte Dächer, gerade Dächer von Einkaufszentren, wo eigentlich immer nur der Parkplatz ist, dass die genutzt werden können für gemeinschaftliche Aktivitäten, Sommer, Festivals, Workshops, gemeinsam bauen, gemeinsam leben.
Dieses Himmelblick würde ich mir gerne nochmal anschauen. Das ist ja, also kann man ja total nachvollziehen, eben so ein Ort, den es eh gibt, dieses Dach, das gibt's. Genau. Erst ungenutzt, jetzt können es alle nutzen sozusagen. Ist das die Grundidee oder ist es auch gemeinschaftlich entstanden oder wo ist da so das Gemeinschaftliche drin?
Die ganzen Projekte, die wir ausstellen, sind alle für und mit Gemeinschaften entstanden. Es gibt bestimmte Neubauprojekte und dann gibt es auch ganz viele Umbauprojekte und Umnutzungsprojekte oder temporäre Interventionen im Stadtraum, Kiosk- oder Pavillonartige Strukturen, die dann den Rahmen für Workshops oder Veranstaltungen bilden. Aber gerade im ländlichen Raum, nicht nur in Berlin, wir haben Beispiele aus Thüringen im ländlichen Raum oder auch aus Griechenland im ländlichen Raum, wo durch Strukturwandel viel Leerstand und Vernachlässigung besteht, dass da bestehende Strukturen umgenutzt werden, um Gemeinschaftsräume für gemeinschaftliche Aktivitäten zu bilden. Zum Beispiel in Griechenland in dem einen Dorf gab es ein verfallenes Amphitheater, da finden jetzt Kinovorführungen statt.
Aber ich verstehe richtig, dass es auf zwei Ebenen dann gemeinschaftlich ist, also dass sowohl der Prozess, der architektonische Prozess oder dieses Konzept quasi gemeinschaftlich entsteht und dann der Raum auch gemeinschaftlich genutzt wird? Oder wie ist das?
Genau, das sind die beiden Grundideen. Einmal Räume, die Gemeinschaften stärken und Prozesse, die gemeinschaftlich diese Räume entstehen lassen. Und bei öffentlichen Bauvorhaben sind partizipative Beteiligungsprozesse schon lange gang und gäbe. Da gibt es Werkstätten, Bürgerversammlungen, Modellprojekte. Und das Ziel ist, quasi das Wissen und die Erfahrung der lokalen Bevölkerung zu nutzen und durch gemeinsame Quartiersentwicklung die Identifikation mit dem Ort zu stärken. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn ein Projekt eine höhere Akzeptanz erfährt, dann kann unter Umständen der Bauprozess auch schneller vonstatten gehen und das kann im Endeffekt gegebenenfalls auch die Kosten senken.
Ja.
Was uns besonders interessiert hat, wenn ich das noch kurz anfügen darf, ist zu gucken, welches Potenzial diese Prozesse für die Demokratie haben. Wenn wir uns in einer krisenhaften Situation wie momentan befinden, müssen unserer Meinung nach alle Ressourcen, die vorhanden sind, genutzt werden. Und diese Beteiligungsprozesse bieten Potenziale, die noch nicht vollständig ausgenutzt worden sind.
Ich finde, es klingt natürlich immer gut, wenn man das so formuliert. Und ich habe das Gefühl, so ein Konzept ist vielleicht gar nicht so schwer zu erstellen, sich zu erdenken, wie man jetzt gemeinschaftlichen Raum nutzen kann, wie man ihn gemeinschaftlich planen kann. Schwerer ist, den dann auch wirklich mit Leben zu füllen, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ne? Also im Kopf, auf dem Papier, wunderbar. Und dann ist da dieser Ort. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Also wie kriegt man da wirklich die Menschen zusammen?
Wenn man die Menschen von Anfang an einbindet und die Wünsche und die Bedürfnisse erfragt, dann ist die Chance, dass der Raum wirklich genutzt wird, natürlich sehr viel größer. Ein Beispiel, wo das echt gut funktioniert hat, war in einer Kleinstadt in Italien. Da gab es eine Wohnsiedlung, die
Aprilia, ne?
Genau.
Bei
die
Rom.
Also grob vernachlässigt war. Das war im Prinzip eine Müllkippe, eine illegale Müllkippe. Und da hat das Kollektiv gemeinsam mit den BürgerInnen einen multifunktionalen Park erstellt, wo es ganz viele verschiedene Nutzungen gibt, Sportmöglichkeiten für ältere Leute zum Aufhalten, für Kinder zum Spielen. Und somit wird generationsübergreifend und integrativ Möglichkeiten geschaffen, diesen Raum, der vorher nicht vorhanden war, jetzt aktiv zu nutzen.
Wenn wir nochmal nach Bayern schauen, zu diesem Dorfkern, da habe ich mich das auch gefragt, sind vielleicht nicht alle Menschen dort im Dorf oder in dieser, Sie haben vorhin Stadt gesagt, aber es ist ja eher so ein Dorf, ne? ein ganz kleines Örtchen, vielleicht nicht alle so daran interessiert, jetzt gemeinschaftlich hier demokratiemäßig irgendwas zu bauen, sondern vielleicht sind da auch viele Leute, die denken, ja, ich will einfach, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Wissen Sie, wie da der Prozess war? Also wie hat da die Involvierung der Menschen stattgefunden?
Genau, dieses Projekt ist tatsächlich von der Stadtverwaltung angeregt worden, weil die genau das wollten. Und die haben dann mit den Architektinnen zusammen diesen Prozess angeregt und die Bevölkerung involviert. Es müssen ja auch nicht alle mitmachen. Das ist ein Angebot. Das heißt, wenn dann hinterher der Raum entsteht, ich kann den ja auch einfach nur nutzen. Ich kann ja einfach die Bank nutzen, die dann vorher nicht da war und da mich ausruhen und mich austauschen. Das ist natürlich auch ein Problem tatsächlich bei vielen Beteiligungsprozessen, dass vor allem die sich zu Wort melden, die, ich sag jetzt mal, viel Zeit haben, vielleicht auch viel zu meckern haben. Das ist häufig ein Problem bei diesen Beteiligungsprozessen. Und deswegen haben wir auch versucht, Methoden und Werkzeuge auszustellen, die zeigen, wie man einfacher, niedrigschwelliger Laien integrieren kann über spielerische Ansätze, auch für Kinderworkshops. Wie würde die Stadt aussehen, wenn du der Bürgermeister dieser Stadt wärst? Es gibt auch ein Projekt, die sich mit Tieren und Pflanzen und deren Rechte beschäftigen, wo quasi die Beteiligten die Rolle von dem Tier oder von der Pflanze einnehmen, gucken, welches Bedürfnis hat dieses Lebewesen an den Ort.
Also wir merken, es sind sehr vielfältige Ansätze natürlich. Es gibt nicht das eine Rezept, wie das dann gehen kann. Spannend ist ja natürlich auch immer die Frage bei solchen Architekturprojekten, woher das Geld kommt. Ne? Weil es geht ja um viel Geld, wenn man so einen ganzen Dorfkern irgendwie neu bauen will oder wie Sie sagen, diese Siedlung da in Italien, so eine ganze Plattenbausiedlung irgendwie nochmal neu zu gestalten. Woher kommt denn das Geld bei diesen Projekten?
Bei diesen beiden Projekten kam das tatsächlich von der Stadtverwaltung. Also häufig sind es öffentliche Bauherren, die solche Projekte initiieren. Oder das Geld kommt aus Fördertöpfen, öffentliche Fördertöpfe, EU-Gelder gab es teilweise. Es gibt Stiftungen, die solche Projekte unterstützen. Es gab teilweise Public-Private-Partnerships, wie bei dem sehr spannenden Projekt in Sofia, was in so einer, sag jetzt mal, tristen Bürosiedlung am Rande der Stadt auch die Dächer aktiviert hat. Aber klar, bei den kleineren Projekten gerade ist natürlich auch ganz viel Herzblut, Eigeninitiative, Freiwilligenarbeit und Idealismus dabei.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage zu einem Projekt, was mir so ein bisschen anders schien, dieses WIS-Projekt, wo es darum geht, wo Sie eben nicht einen konkreten Ort vorstellen, sondern eine virtuelle Plattform vorstellen, wo jeder sich so einen Ort erspinnen kann, sozusagen virtuell gestalten kann und KI-gestützt wird er dann quasi zumindest auf dem Bildschirm generiert. Ich habe mich dann gefragt, was ist Ihr Anliegen letztlich mit so einer Ausstellung oder auch mit so einem Katalog? Mit was für einem, also geht es auch darum, die Menschen überhaupt zu Ideen zu bringen oder was wünschen Sie sich, mit was sollten die Menschen aus der Ausstellung rausgehen? Menschen, die eben vielleicht keine Architektinnen sind.
Also einmal ist es natürlich das Bedürfnis, Beispiele, gute Beispiele aus der ganzen Welt zu zeigen, um Inspiration zu geben. Den Menschen, aber auch den öffentlichen Stellen und den Architektinnen zu gucken, okay, es gibt diese ganzen Ideen out there, bedient euch daran. Und zum anderen, gerade bei diesem Projekt ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen niedrigschwelligen Zugang zu schaffen. Das heißt, vielen Menschen sind die planerischen Instrumente, Zeichnungen, Pläne, Modelle in der Architektur und Planung, da braucht man eine gewisse Ausbildung dafür, um die verstehen zu können. Das ist auch eine Herausforderung, die wir immer in unseren Ausstellungen haben. Wie kann ich das überhaupt übersetzen, dass das der normale Mensch verstehen kann? Und was dieses Projekt ganz interessant macht, ist, dass es mit ganz einfachen Instrumenten, nämlich Lego-artigen Bauklötzen, die verschiedene Typologien im Stadtraum repräsentieren, sich damit quasi das Quartier oder das Gebäude zusammenstellen kann, was ich brauche. Was soll es für eine Nutzung haben? Wie soll das aussehen? Soll es Grünflächen oben, unten an der Fassade geben? Und dass die KI quasi in Echtzeit ein Rendering, also eine Visualisierung schafft, dass man sehen kann, wie sieht das dann tatsächlich in echt, in Anführungsstrichen, aus.
Democratic Design, Raum für Kooperation, Kollaboration und Kompromiss, so heißt dieses Projekt. Das ist eine Ausstellung, es ist ein Katalog und sind auch mehrere Gesprächsevents, die da mit drin sind. Und die Ausstellung, die ist zu sehen in den Räumen von Aedes Architekturforum in Berlin-Prenzlauer Berg. Läuft noch bis zum 6. Februar und es gibt am 28. Januar auch noch einen so einen Talk. Und das Buch zur Ausstellung ist auch bei Edis erschienen und das heißt ebenfalls Democratic Design. Und ich habe gesprochen mit einer der KuratorInnen dieses Projekts, mit Dunja Buschi. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Pop und Sport kann man oft ja gar nicht so richtig auseinanderhalten. Starkult, Fantum, bestimmte Mode, Musik, Zeichen, Symbole. Im Laufe der Zeit sind da große, komplexe Geflechte entstanden in dieser Verbindung aus Sport und Pop. Und wir schauen uns diese Geflechte in diesen Wochen genauer an hier bei uns im Kompressor. Wieso funktionieren manche Sportarten so gut in der Popkultur? Welche Formen von Popkultur werden da genau bedient? Und wie lässt sich der Pop vom Sport inspirieren? Jetzt schauen wir uns eine Sportart an, ohne die die Popwelt auf jeden Fall sehr viel ärmer wäre. So viel Musik, so viele Filme, so viel Gesellschaftskritik hat der Basketball hervorgebracht. Und warum das so ist, das hat Mike Herbstreut für uns untersucht.
Basketball und Hip-Hop gehören schon immer zusammen. Die ersten Hip-Hop-Partys fanden auf Basketballplätzen in der Bronx statt. Der Strom für die Musikanlagen wurde von den Flutlichtmassen der Spielfelder abgezapft. War es zu kalt, wurde in den Sporthallen gerappt und gescratcht, in denen sonst die BasketballerInnen trainierten.
Basketball is a sport that black people took and made their own.
AfroamerikanerInnen haben sich den weißen Sport Basketball zu eigen gemacht, erzählt Samantha Shepherd, Medienwissenschaftlerin an der Cornell University.
Die schwarze Community und vor allem afroamerikanische SportlerInnen haben das Spiel dadurch verändert, wie sie es gespielt haben. Und so wurde es untrennbar mit der schwarzen Kultur verbunden.
Es waren schwarze Spieler, die das Dribbeln erfunden haben und die in Form von Spielern wie Michael Jordan oder Allen Iverson Glamour, Spektakel und Rekordleistungen in den Sport gebracht haben. Und so auch die Popkultur inspiriert haben. Der Datenjournalist Chris Della Riva hat analysiert, welche Namen populärer historischer Persönlichkeiten am häufigsten in Songtexten der größten Hits der US-Chartgeschichte vorkommen. In den Top 5 sind neben Michael Jackson, James Dean und Elvis Presley gleich zwei Basketballer. Natürlich Michael Jordan. Hey yo, I shatter dreams like Jordan. I'm Jordan with the mic. Wanna gamble when I come back like Jordan. Und Kobe Bryant. Dribble rock like Kobe Bryant, bounce the ball. I'm on Kobe Bryant, up in all this. Kobe Bryant money, nigga, you ain't gotta love him. Dieser Fokus in der Musik auf einzelne Superstars kann allerdings ein bisschen irreführend sein. Denn im Basketball, in diesem Spiel 5 gegen 5, da geht es eigentlich um etwas anderes, findet Carson Williams. Er spielt selbst, seit er denken kann, und coacht heute hauptberuflich das Jugendteam der Pleasant Grove High School im Bundesstaat Utah. Drei Dinge könne man beim Basketball besonders gut lernen.
Teamwork and resilience and perseverance.
Teamwork, Widerstandsfähigkeit und Beharrlichkeit. Und am Ende sei am wichtigsten das Kollektiv.
Beim Basketball ist die Gruppe viel einflussreicher und wichtiger als der einzelne Spieler. Man arbeitet zusammen und nur eine gute Zusammenarbeit führt zum Erfolg des Teams und damit auch des Individuums.
Was auch mehr oder weniger die Handlung jeder Serie und jedes Films ist, die im Basketball spielen. Von Winning Time über Space Jam bis Coach Carter.
You said we're a team. One person struggles and we all struggle. One player triumphs, we all triumph, right?
Aber nicht nur das ist Teil fast jeder Basketball-Story im Kino und im TV. Carson Williams hat für seine Masterarbeit die 10 erfolgreichsten Basketballfilme aller Zeiten analysiert und festgestellt, auch rassistische Stereotype sind präsent, wo sich der Sport und Popkultur treffen.
Schwarze Figuren werden in den Filmen als athletischer und viel extrovertierter dargestellt als weiße Figuren und sehr viel ungebildeter. Und schwarze Teenager sind darin zu 80% mehr in kriminelle Straftaten verwickelt als weiße Teenager.
Almost 80% more than white teenagers.
See, this is the thing about sports films.
Medienwissenschaftlerin Samantha Shepherd lacht ein bisschen gequält. Sie seien eben manchmal ganz schön stumpf, diese Sportfilme.
Diese Filme sind unfassbar melodramatisch. Soziale und gesellschaftliche Themen werden dort oft auf sehr verkürzte und konventionelle Weise verhandelt und meistens durch die Brille weißer Filmemacher. Das Leben schwarzer Menschen wird in diesen Filmen oft sehr unterkomplex dargestellt.
Trotz dieser Unterkomplexität und Klischeehaftigkeit findet Shepard Basketballfilme wichtig. Denn es werden dort über den Sport auch immer wieder Geschichten über die schwarze Bürgerrechtsbewegung erzählt, über Rassismus und über Gemeinschaft.
Auch bei Filmen über Football steht oft ein Team im Vordergrund. Aber weil die Mannschaften so groß sind, wird sich immer auf eine Person fokussiert. Beim Basketball ist das Team kleiner. Es erlaubt ganz klassisches Ensemble-Storytelling. Das Team ist der Hauptcharakter und repräsentiert eine Nation, ein Viertel, eine Bevölkerungsgruppe. Deshalb ist Basketball das ideale Instrument, um wichtige soziokulturelle Geschichten zu erzählen.
Basketball also als Erzählung von Gemeinschaft. Mein Kollege Mike Herbstreuth darüber, warum Basketball im Pop so gut funktioniert. Wie steht es um die Geschlechtergleichheit in der deutschen Filmwelt? Wie präsent sind weibliche Filmschaffende? Es hat sich auf jeden Fall einiges bewegt in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel haben sich schon vor über 10 Jahren viele deutsche Filmschaffende bei der Berlinale zusammengetan, um Pro-Quote Film zu gründen, um Frauen zu fördern. Und was sich seitdem getan hat und wie jetzt der aktuelle Stand ist in diesen wirtschaftlichen Krisenzeiten für den deutschen Film, das hat unser Filmkenner Christian Berndt mit deutschen Filmschaffenden besprochen.
Wenn wir jetzt so weiterrechnen, haben wir eine Gleichstellung ungefähr 2050, also in 25 Jahren.
So beschreibt Eva-Maria Sommersberg in einem Berliner Café das Tempo, mit dem sich die deutsche Filmbranche in Richtung Geschlechterparität bewegt. Sommersberg ist Drehbuchautorin und Filmproduzentin. Sie sitzt im Vorstand von ProQuote Film, einem Verein, der 2014 auf der Berlinale gegründet wurde, damals noch unter dem Namen ProQuote Regie. Der Verein trat mit einer klaren Forderung nach einer Quote an. Ziel war es, den Anteil von Frauen in der Filmbranche zu erhöhen, mehr Diversität zu schaffen und für gleiche Bezahlung zu kämpfen. Und tatsächlich, sagt Sommersberg, habe sich seitdem einiges verändert.
Als ProQuote gegründet wurde vor über 12 Jahren, lag der Frauenanteil bei Regisseurinnen bei 5-10%. Mittlerweile, ich habe es nachgeguckt, ist es bei 34%. Das kann man jetzt mal so als Zahl in den Raum werfen. Aber die Zahlen, jedenfalls die Zahlen, die wirklich interessant wären, wären, wie viel Budget hatten die Filme von den Frauen im Vergleich zu den Filmen der Männer, die letztes Jahr aufgetaucht sind. Und sie hatten weniger. Denn das ist das eigentliche Problem, dass die Budgets, dass die großen Jobs vergeben werden an Männer und nicht an Frauen.
Noch immer, sagt Sommersberg, halte sich in der Filmbranche die Vorstellung, Frauen könne man größere Budgets nicht anvertrauen. Das habe auch damit zu tun, dass die Spitzenpositionen der deutschen Filmwirtschaft nach wie vor fast ausschließlich von Männern besetzt seien. Hinzu komme ein weiteres strukturelles Problem. Frauen würden in der Filmbranche nach wie vor schlechter bezahlt.
Wir hatten einen Kongress gemacht 2023 und da war er 36% der Gender Pay Gap in der Filmbranche.
Umso erstaunlicher ist es, dass Frauen im Film weiterhin so stark unterrepräsentiert sind, obwohl an den Filmhochschulen seit Jahren etwa gleich viele Frauen wie Männer studieren. Und auch in der Ausbildung selbst, sagt die junge Regisseurin Sarah Miro-Fischer, seien weibliche Perspektiven und Diversität längst ein Thema.
Von der Filmhochschule ist es wirklich, also da habe ich tatsächlich, glaube ich, viel gelernt auch an perspektivkritischem Denken. Und die Seminare hatten viel auch damit zu tun, was so Inklusion und Diversität in den Erzählperspektiven, was ja noch viel weiter gefächert ist als jetzt nur männlich-weiblich.
Auch für ihren Abschlussfilm, der von sexualisierter Gewalt an einer Frau erzählt, habe sie von Anfang an viel Zustimmung bekommen, sagt Fischer. Ihr aktueller Film Schwesterherz, ausgezeichnet mit dem First Steps Award als bester Nachwuchsfilm, läuft jetzt im Kino. Er erzählt von einer jungen Frau und ihrem Bruder, die ein sehr enges Verhältnis haben. Doch dieses Gleichgewicht gerät ins Wanken, als der Bruder wegen Vergewaltigung angezeigt wird. Schwesterherz konzentriert sich vor allem auf den inneren Konflikt der Schwester, auf das Dilemma zwischen Nähe, Loyalität und Wahrheit. Dass es heute deutlich komplexere Frauenfiguren im deutschen Film gibt als früher, sagt Fischer, habe auch mit der wachsenden Zahl weiblicher Filmschaffender zu tun.
Wenn man sich jetzt heute und weiß nicht vor 20 Jahren anguckt, dann kippt man fast hinten über, wie viel sich da verändert hat.
Durch die Begegnungen mit Regisseurinnen während ihres Studiums, sagt Fischer, sei ihr klar geworden, dass Filmemachen auch eine kooperative Arbeit auf Augenhöhe sein kann.
Also ich habe ganz lange mit der Idee gehadert, Regisseurin zu werden, weil ich immer dachte, das wäre so ein Ego-Ding und man müsste sehr viel Raum einnehmen, um Regie machen zu können. Und erst als ich dann mehr auch weibliche Regisseurinnen gesehen habe und andere Ansätze kennengelernt habe, habe ich angefangen, mir selber das so ein bisschen mehr zu glauben, dass das was ist, was ich machen möchte, unabhängig jetzt von der Größe meines Egos.
Zugleich ist es so, dass weibliche Filmschaffende laut der Studie Women in Film, die dieses Jahr auf dem Filmfestival in Cannes vorgestellt wurde, einen viel höheren Erwartungsdruck als Männer spüren. Bei ProQuote Film, meint Eva-Maria Sommersberg, setzt man deshalb auf Dialog und Weiterbildung in der Branche, um auf die Situation von Frauen im Filmgeschäft aufmerksam zu machen.
Diese Forderung einer Quote steht nicht im Vordergrund für uns, sondern das Ändern des Mindsets und die Sensibilisierung bei Menschen in Führungspositionen.
Statt wie früher eine Frauenquote zu fordern, setzt ProQuote inzwischen auf die Idee einer Männerquote. Ziel ist es, Platz zu schaffen, nicht nur für Frauen, sondern auch für andere bislang unterrepräsentierte Gruppen, etwa für Menschen mit Behinderungen oder für nicht weiße Filmschaffende. Sommersberg sieht die deutsche Filmbranche damit grundsätzlich auf dem richtigen Weg.
Ich glaube nicht, dass man zurückgeht, weil ich glaube, dass die Arbeit in einem diversen Team erfolgreicher ist, wie man an sehr, sehr vielen Produktionen auch sehen kann, wie die Zweiflers, Schwarze Früchte, wahnsinnig erfolgreich. Diese Produktionen sind erfolgreicher und interessanter, die sind besser. Deswegen haben wir eine tendenziell positive Entwicklung. Sie ist nur zu langsam.
Allerdings wächst derzeit die Sorge, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Krise der Filmbranche erneut vor allem Frauen die Leidtragenden sein werden. Studien der vergangenen Jahre zeigen, wenn gespart wird, etwa durch kürzere Drehzeiten, trifft es Frauen deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen. Die Strukturen und Erfolge bleiben fragil und ein Ende dieser Krise ist bislang nicht in Sicht.
Einiges hat sich also getan, was die Präsenz von Frauen in der deutschen Filmwelt angeht, aber stabil ist die Situation noch nicht. Christian Berndt hat für uns recherchiert hier in Deutschlandfunk Kultur.